Gesundheitsdaten sind wahrscheinlich die intimsten Daten, die wir haben. Und gleichzeitig gelten sie als Schlüssel für bessere Medizin. Weniger Doppeluntersuchungen, schnellere Diagnosen, Forschung, die Leben retten kann. Aber sobald Daten so wertvoll werden, stellt sich eine andere Frage. Wer bestimmt eigentlich, wofür sie genutzt werden? Und was passiert, wenn aus nützlich plötzlich normalisiert wird und aus freiwillig irgendwann praktisch verpflichtend? Darüber spreche ich mit Universitätsprofessor Dr. Barbara Breinsack, Autorin von Datenschlussverkauf. Sie beschäftigt sich damit, was Datenpolitik mit Demokratie, Fairness und ganz konkret mit Gesundheit zu tun hat. Und sie ist Vorsitzende der European Group on Ethics in Science and New Technologies, also dort, wo Ethikfragen rund um neue Technologien direkt bei der Europäischen Kommission landen. Wir gehen vom großen Rahmen Daten als Infrastruktur in einen Deep Dive Gesundheitsdaten. Was ist sinnvoll, was riskant und wie könnte ein System aussehen, das Innovation ermöglicht, ohne Fairness und Freiheit zu opfern? Liebe Frau Breinsack, schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich.
Springen wir doch gleich rein. Wenn Sie Datenschlussverkauf in einem Satz erklären müssen, Ihr Buch, was ist da die Ware und wer macht damit Gewinn?
Also Daten werden ja häufig als das neue Öl bezeichnet. Das sind sie natürlich nicht, weil wir sie alle machen. Also wir tragen alle dazu bei, dass es Daten gibt. Und in meinem Buch geht es um die Frage, wie man den Nutzen und auch die Risiken fair verteilen kann.
Was ist denn der größte politische Denkfehler in der Datendebatte? Etwas, das uns politisch vielleicht in die falsche Richtung laufen lässt, in Ihrer Meinung?
Mir fallen zwei ein. Der erste Fehler, also eine fehlgeleitete Metapher, ist der Vergleich mit Öl. Weil, also wir wissen ja alle, dass Metaphern nicht nur im Kopf sind, sondern dass die auch unser Handeln und auch das politische Handeln steuern. Und diese Idee, dass Daten wie Öl sind, suggeriert, dass das eigentlich schon da ist und dass die Firmen, ich spreche jetzt nicht von kleinen Unternehmen, sondern ich spreche wirklich von den großen multinationalen Technologiekonzernen, dass die, indem sie diese Daten aufbereiten, sozusagen einen moralischen Anspruch auf das Eigentum haben. Also Dateneigentum im rechtlichen Sinne gibt es ja nicht, aber es gibt so ein de facto Eigentum, kann man sagen. Und das ist der erste Fehler, weil Daten, auch wenn es gar nicht persönliche Daten sind, sondern wenn es Umweltdaten sind, die werden ja ermöglicht, indem wir als Bürgerinnen und Bürger, als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beitragen, öffentliche Infrastrukturen mitfinanzieren, Ausbildung der Leute, die diese Datenarbeit machen, mitfinanzieren und so weiter. Das heißt, Daten werden von Menschen gemacht. Mhm. Natürlich auch von den Leuten in den Unternehmen, die dann aufbereiten, klar. Aber natürlich sollen die auch Profite machen können. Aber derzeit sind die Profite ungleich verteilt, würde ich mal sagen. Also es kommt zu wenig zurück zu den Menschen, von denen die Daten eigentlich stammen. Das ist der erste Denkfehler. Und der zweite Denkfehler ist die Idee, dass man diese Asymmetrien, die es in der Datenökonomie gibt, also einerseits die Asymmetrien zwischen den großen Unternehmen und den kleineren, das ist ja auch im Kontext der Datenschutzgrundverordnung und anderer Rechtsakte der EU im Moment ein Thema, aber auch die Asymmetrie zwischen dem sogenannten Datensubjekt, also der Person, von der die Daten stammen, und den Organisationen, Unternehmen, die die Daten nutzen. Also diese Asymmetrien kann man nicht dadurch lösen, dass man einzelnen Menschen mehr Kontrolle über die Daten gibt. So wichtig es ist, dass wir Kontrolle über unsere Gesundheitsdaten haben als einzelne Personen, wir brauchen mehr. Wir brauchen auch gute Gesetze, Regeln, die gemeinsame Kontrolle ermöglichen, sodass wir als Gesellschaft auch Kontrolle darüber haben, wofür die Daten genutzt werden, was wir eigentlich nicht wollen, sprich auch bestimmte soziale Mediennutzungen und so weiter. Und wie wir auch die Risiken verteilen wollen. Also wir brauchen mehr kollektive Kontrolle sozusagen. Und die Idee der individuellen Zustimmung, die verschiebt das Problem manchmal ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht gegen individuelle Kontrolle natürlich, aber die individuelle Kontrolle kann das Problem alleine nicht lösen. Das ist der zweite Denkfehler. Das wird in der Literatur manchmal als Datenindividualismus bezeichnet, den es nicht abzuschaffen gilt, sondern den es zu ergänzen gilt.
Wie würden Sie den ergänzen? Also was würden Sie da anders machen?
Genau darum geht es auch in dem Buch und ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das geht auf viele Jahre gemeinsamer Arbeit mit vielen, vielen anderen Menschen zurück. Das sage ich auch an dieser Stelle. Und wir überlegen uns, also wir haben uns überlegt und ich spitze das in meinem Buch zu, wie man die individuelle Kontrolle durch bessere Instrumente ergänzen, also durch mehr und stärkere Instrumente ergänzen kann. Zum Beispiel, ich sage es jetzt nochmal, ich habe drei Hauptansätze. Es gibt sozusagen drei Säulen, auf denen die Datensolidarität steht. Die erste Säule ist, dass man Datennutzung dort, wo sie viel öffentlichen Wert schafft, erleichtern muss. Also wir kennen gerade im medizinischen Bereich viele Situationen, wo man Daten eigentlich nutzen könnte und das wahrscheinlich auch vielen Menschen helfen würde und man Medikamente entwickeln könnte oder Krankheiten besser verstehen könnte. Aber es gibt Hürden. Es gibt finanzielle Hürden, es gibt bürokratische Hürden, regulatorische Hürden. Und hier gilt es, das sagt die Säule 1, wenn der zu erwartende gesellschaftliche Nutzen groß ist, dann soll man es einfacher machen. Mhm. Ich sage gleich was dazu, was Nutzen bedeutet. Das möchte ich jetzt nicht nur so hinwerfen, sondern das haben wir natürlich auch sehr genau ausgearbeitet, was Nutzen ist und wie man den bemessen kann, sage ich gleich. Die zweite Säule bedeutet, manchmal wissen wir, dass die Nutzung von Daten schadet, entweder Einzelpersonen oder auch ganzen Gesellschaften. Und in dem Fall gilt es nicht, die Datennutzung ethischer zu machen, sondern einfach zu verbieten. Ja, hier könnte man als Beispiel die Debatte um die sozialen Medien nennen. Man mag dazu stehen, wie man möchte, aber Max Fischer hat ja schon vor vielen Jahren gesagt, soziale Medien sollten reguliert werden, wie Tabakprodukte. Mhm. Also hier gilt es wirklich auch, Zugang einzuschränken. Das wäre ein Beispiel zur Schadensvermeidung. Mhm. Und die dritte Säule, die ist ganz besonders wichtig, die sagt, es ist absolut in Ordnung, wenn große Unternehmen Profite aus Daten gewinnen, aus Datennutzung gewinnen, aber diese Profite müssen gerechter mit den Gesellschaften geteilt werden, aus denen diese Daten stammen. Das können jetzt ganze Staaten sein, also es könnten hier Gewinne an Gebietskörperschaften zurückfließen, über Benefit-Sharing-Agreements zum Beispiel oder auch über Datensteuern, wobei Datensteuern ein schwieriges Thema sind. Mhm. Oder es können auch einzelne Institutionen oder einzelne Organisationen hier an den Profiten mit denen könnten diese Profite geteilt werden. Ich gebe jetzt ein Beispiel, wenn jetzt ein Krankenhaus deidentifizierte Datensätze von Patienten und Patientinnen mit einer Firma teilt, weil die Firma dann eine Software kreiert, die in der zum Beispiel Hautkrebsdiagnose unterstützt, dann soll diese Firma natürlich auch kommerziell davon profitieren, aber ein Teil der erwarteten Gewinne könnten dann über Benefit-Sharing-Agreements an dieses Krankenhaus oder an die Gebietskörperschaft zurückfließen. Das ist ein Beispiel für Benefit-Sharing-Agreements. Also das sind unterschiedliche Instrumente, die dabei helfen, gemeinsam zu entscheiden, wie Daten eigentlich genutzt werden und die Gewinne und auch die Risiken einfach besser zu verteilen.
Jetzt hake ich nochmal nach bei dem Nutzen, den Sie angesprochen haben.
Also jahrelang habe ich immer von Nutzen als abstrakt, also ich habe das abstrakt definiert als der öffentliche Wert. Wir sprechen ja vom öffentlichen Wert. Der öffentliche Wert einer Datennutzung ist dann groß, wenn entweder viele Menschen und auch zukünftige Generationen davon profitieren. Das ist kumulativ, ohne dass diese Datennutzung Individuen oder Gruppen schadet. Ja, das ist die abstrakte Definition. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist einfach aufrechnen, Schaden versus Nutzen. Also Ihnen schadet es jetzt, aber mir und 85 anderen Personen nutzt es, also ist es super. Mhm. Nein, das ist es nicht, sondern es muss wirklich Wert schaffen für echte Menschen, nicht nur juristische Personen und Firmen. Es muss Nutzen schaffen, es Wert schaffen, ohne irgendjemanden zu schaden. Das ist die Definition. Und wir haben das in meiner Forschungsgruppe auch operationalisiert. Wir haben seit 2023 haben wir ein Online-Tool veröffentlicht. Das ist jetzt frei im Internet erhältlich. Das heißt Pluto, Public Value Assessment Tool. Und hier kann man für jede Datennutzung egal wer man ist, ob man eine Patientin ist oder ein Start-up-Gründer oder eine Ärztin oder egal wer man ist, kann man für jede Datennutzung schauen, wie der erwartete öffentliche Wert aussieht. Und dann kriegt man auch, wenn man das ausfüllt, dieses Tool, kriegt man am Ende auch Empfehlungen, was man tun könnte, um den öffentlichen Wert zu erhöhen.
Das heißt, ich als Unternehmer, also nicht als Privatperson wahrscheinlich eher, sondern als Unternehmen, kann da meine Daten einpflegen und schauen, was dabei rauskommt quasi.
Nein, die Daten einpflegen nicht, sondern wir haben 20 Fragen, die dabei helfen, für eine bestimmte Datennutzung, also eine Anleitung zu geben, zu sagen, um zu sehen, wie kann ich jetzt den öffentlichen Wert erhöhen. Also das sind Fragen wie, zu welchem Ziel die Datennutzung stattfindet, welche institutionellen Notbremsen es gibt, falls irgendwas falsch läuft, wer wahrscheinlich profitieren wird davon. Wenn jetzt unterprivilegierte Gruppen profitieren, dann ist der öffentliche Wert höher, als wenn 25 Millionäre. Genau.
Ich verstehe.
Also das sind 20 Fragen, die dann am Ende, also wenn man jetzt ins Detail gehen möchte, könnte man sagen, es gibt 4 Quadranten, dann am Ende einen Grünen, der sagt, der öffentliche Wert ist sehr hoch, super. Das heißt, dass die Risiken niedrig sind und der zu erwartende Nutzen hoch. Dann gibt es einen roten Quadranten, der sagt, Achtung, besser nicht, diese Datennutzung ist problematisch, der öffentliche Wert ist niedrig und die Risiken sind hoch. Mhm. Und dann gibt es 2 in der Mitte, wenn entweder
eher gut,
die Risiken.
Eher schlecht.
Naja, einmal sind die Risiken niedrig und Benefits auch.
Ah, ja.
Da muss man sagen, okay, das macht man dann wahrscheinlich nur, weil irgendein Unternehmen profitiert, ein großes. Fair enough. Aber dann muss es eben eine Rückführung von Profiten auch zu den Menschen geben. Und in dem 4. Quadranten sind die Risiken hoch und der Nutzen hoch, da muss man die Risiken reduzieren. Also dieses Tool ist jetzt nicht ein präzises Messinstrument, das kann es nicht sein mit 20 Fragen, aber es hilft schon dabei einzuordnen, wie ich eine bestimmte Datennutzung, wenn ich das möchte, verbessern kann, sodass sie gesellschaftlich wertvoller wird. Und das schließt im dezidiert nicht kommerzielle Nutzungen aus, weil was ich auch machen wollte, ich wollte weg von dieser öffentliche Nutzung ist super und kommerzielle Nutzung ist immer schlecht. So ist es ja nicht. Das wäre einfach, wenn es so wäre, sondern es gibt kommerzielle Nutzungen, die sehr, sehr viel Wert schaffen und es gibt öffentliche Nutzungen, die wenig Wert schaffen oder auch gefährlich sind. Und das wird berücksichtigt, also wer die Daten nutzt, wird schon auch berücksichtigt in unserem Tool, aber es lässt sich nicht darauf reduzieren.
Jetzt, wenn Sie sagen, quasi es soll was zurückgehen an benachteiligte Gruppen zum Beispiel, wie stellen Sie sich denn das vor? Welche Organisation kriegt das und woran kann man messen, dass die das auch erhalten?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also das hängt davon ab, worum es jetzt konkret geht. Also Daten sind ja haben ja viele Formen und viele mögliche Nutzungen in unserer Gesellschaft. Es gibt personenbezogene Daten und nicht personenbezogene und so weiter. Also es hängt schon davon ab, wie es jetzt konkret der Fall ist. Aber man kann schon Anleitungen geben. Oder es gibt so einige Grundregeln. Das erste ist, an die einzelne Person soll es nie zurückkommen. So, das ist nicht intuitiv, oder? Weil manche Leute würden ja sagen, wir als Einzelpersonen geben ja unsere Daten her. Warum sollen wir nicht dafür bezahlt werden? Mhm. Das klingt am ersten Blick auch total plausibel, ist aber beim genaueren Hinsehen sehr problematisch.
Das würde eine Ungleichheit hervorheben. Ich gebe jetzt, weil ich wenig Geld habe, oder meine Daten her.
Genau, genau. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und da glaube ich schon, dass wir alle in unserer Gesellschaft eine Verantwortung dafür haben, dass wir nicht ein Staat sein wollen oder eine Gesellschaft sein wollen, in der jetzt die Reichen mit Geld und die Armen mit Daten zahlen. Mhm. Aber es geht ja noch weiter darüber hinaus. Also angenommen, um ein konkretes Beispiel zu geben, ich gebe meine Gesundheitsdaten her für Geld, weil ich ein akutes Gesundheitsproblem habe. Und das Problem ist irgendwann mal geheilt. Also mein Mann zum Beispiel hatte eine sehr schlimme Erkrankung, die dann glücklicherweise geheilt wurde. Eine Trigeminusneuralgie. Wenn er jetzt seine Daten verkauft hätte und dann geheilt würde, aber von dem Geldstrom abhängig ist, dann würde sich das wahrscheinlich gelinde gesagt auf die Datenqualität auswirken, weil Leute ja dann vielleicht auch Daten faken würden, zumindest falsch darstellen würden oder manipulieren würden und so weiter. Das heißt, es wäre nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem, sondern es wäre auch ein Datenqualitätsproblem. Mhm. Aber es wäre absolut wichtig, dass ein Teil der finanziellen Profite an Gruppen von Menschen zurückfließt. Und es könnte ein Krankenhaus sein, bei dem Beispiel, wenn ein Krankenhaus jetzt Daten teilt von Patientinnen und Patienten, die vielleicht anonymisiert sind, mhm, und Unternehmen hier Gewinne machen, an das Krankenhaus zurückfließen.
Das ist nämlich die Frage, wofür soll dieses Geld dann verwendet werden?
Das wäre in dem Fall ein Vertrag. Wenn man, mhm, ein Benefit Sharing Agreement abschließt, wäre das ja ein Vertrag. Mhm. Das wäre kein Gesetz, das wäre ein Vertrag. Und da würde dann auch festgelegt werden, wofür, da haben Sie absolut recht, man müsste dann eine Zweckbindung normieren. Mhm. Diese Debatte gibt es ja im Moment schon im Kontext der Datensteuern. Mhm. Datensteuern ist jetzt ein Überbegriff über ein sehr komplexes Geflecht unterschiedlicher Ansätze, dass ich im Buch versuche, etwas zu entflechten. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, die Profite aus digitalen Transaktionen besteuern oder die den Umsatz besteuern. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle, aber letzten Endes geht es dann natürlich an den Staat. Und auch hier sollte es idealerweise eine Zweckbindung geben, dass
gesamtgesellschaftlich gut genutzt wird.
Ja,
oder
und vielleicht nicht.
Oder für diese Gruppierung der Menschen, die vielleicht die Daten noch hergegeben haben. Wie könnte man das jetzt zum Beispiel bei Menschen machen, wo es um Armut geht? Würde das in Sozialeinrichtungen fließen oder wie stelle ich mir vor?
Das hängt davon ab, wo wir sind. Wir sprechen ja, wenn wir von Datensteuern sprechen, auch häufig von Niedrigeinkommensländern, die, mhm, von diesen Datensteuern auch profitieren würden. Um jetzt ganz konkret auch von einem Kontinent zu sprechen, der davon besonders betroffen ist, ist es Afrika, mhm, wo sehr viele Daten abgegriffen werden, ohne dass heutzutage Steuern in diese Staaten zurückfließen, weil die Firmensitze ja nicht, also normalerweise nicht in afrikanischen Staaten, sondern in Irland oder in den USA sind, von, mhm, diesen großen Unternehmen. Ja. Afrika hat natürlich sehr, sehr viele digitale Startups und Innovationen, also wenn man Kenia denkt zum Beispiel. Aber die Multinationalen zahlen ihre Steuern normalerweise nicht in Kenia, mhm, sondern in den USA oder in, mhm, Irland. Und deswegen geht es ja auch in diesen Staaten und in den Aktivitäten der African Union sehr häufig um Datensteuern. OECD macht sehr viel auf dem Gebiet. Und da wäre eine Zweckbindung zum Beispiel sinnvoll, wenn man sagt, dieses Geld geht in den Aufbau einer Bildungsinfrastruktur, mhm, Gesundheitsinfrastruktur, oder kann man eigentlich, wie das im jeweiligen Land notwendig ist, festlegen, solange es gemeinnützig ist und solange es nicht irgendwo versinkt. Das ist natürlich in vielen Ländern ein Problem, nicht nur in Afrika, sondern in anderen Weltregionen auch. Aber wenn es Gesetze hier gibt, die Datensteuern umsetzen, das dann auch, also zumindest eine Zweckbindung festzuschreiben.
Ich möchte gerne von diesen freiwilligen Daten, die man beispielsweise hergibt, auch anonymisiert, zu, wie kann das denn nicht praktisch verpflichtend werden mit der Zeit? Also woran würden Sie denn so Gesetze festmachen, dass das nicht passieren kann?
Ja, die Freiwilligkeit ist ein großes Problem, aber das ist es ja, ist ja jetzt schon. Ne? Also es gibt jetzt schon die Situation, dass man zwar offiziell rausoptieren kann, aber de facto nicht. Vielleicht, mhm, kennen Sie das aus der WhatsApp-Gruppe der Schule. Mhm. Also wenn man hier nicht auf WhatsApp sein möchte, um eine
Information zu erhalten.
Mhm. Genau, um einen Service zu nennen, das viele eben nicht so gerne haben. Das ist ja vollkommen freiwillig, aber es ist natürlich nicht freiwillig in, mhm, Wahrheit. Also man isoliert sich, man schneidet sich von Informationen ab. Und das gibt es auch im Gesundheitsbereich. Also wenn Menschen also nicht in der Erwerbsarbeit sind, weil sie schon in Pension sind oder aus anderen Gründen und eine E-Mail-Adresse brauchen, um mit ihren Gesundheitseinrichtungen zu kommunizieren, wie das in vielen Ländern der Fall ist, dann gehen die oft zu Gmail oder zu GMX und so weiter. Das heißt, dass sie da de facto ja eigentlich schon mit ihren Daten bezahlen. Ja. Und man kann natürlich sagen, naja, du musst ja nicht zu Gmail gehen, aber dann müssen sie halt bezahlen. Also wie freiwillig, mhm, ist es dann? Aber um jetzt Ihrer Frage nicht auszuweichen, also echte Freiwilligkeit würde bedeuten, dass ich eine dass ich erstens informiert bin und zweitens, dass ich eine realistische Alternative habe. Und dafür muss ich wirklich auch die Informationen bekommen, die ich brauche, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Dazu muss ich wissen, wer nutzt die Daten, wer profitiert davon und wie könnten die gegen mich verwendet werden. Das ist häufig auch in Einwilligungserklärungen nicht der Fall. Mhm. Ja, also hier gibt es sicher Luft nach oben. Und zweitens muss ich immer eine realistische Alternative haben. Also entweder kann man sagen, wenn es darum geht, dass ich was kaufe oder nicht kaufe, dann ist das ja schon eine Alternative. Ich muss ja jetzt nicht eine rote Mütze kaufen bei dieser Firma, wenn ich nicht weiß, was die mit meinen Daten macht. Aber wenn es jetzt um Gesundheitsleistungen geht, da habe ich ja keine echte Alternative. Also wenn ich etwas brauche und die Wahl hätte, entweder dann die Daten herzugeben oder privat zu zahlen, dann ist das keine echte Alternative für die meisten Menschen. Das heißt, hier muss es Möglichkeiten geben. Und in Europa, muss man sagen, sind wir da relativ gut geschützt, auch aufgrund der Regeln, die es für Datennutzung bereits gibt. Hier muss es Möglichkeiten geben, sicher zu sein, dass die Daten nicht gegen mich oder gegen andere verwendet werden können.
In Ihrem Buch sprechen Sie von digitaler Infrastruktur, von Unterseekabeln über Satelliten bis zu Plattformen. Was würde denn demokratische Kontrolle darüber ganz praktisch bedeuten? Wer entscheidet, wer kontrolliert, wer profitiert?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die jetzt glücklicherweise aufgrund der traurigen Entwicklungen in der Welt, der bedenklichen Entwicklungen in der Welt, ins Zentrum des Bewusstseins der Menschen rücken. Also sehr lange wurden diese Fragen ja überhaupt nicht bedacht. Das war sozusagen ein Luxusproblem der Wissenschaft und der Datenaktivisten. Aber da geht es ja um ganz wichtige Dinge. Also da geht es darum, ob unsere Gesellschaft, unser Staat und damit wir als Bevölkerung Kontrolle darüber haben, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie die Verteidigung auch funktionieren kann, wie angreifbar wir sind oder ob uns irgendjemand irgendwelche digitalen Services abdrehen kann. Und es gibt jetzt eine sehr lebendige Debatte zur sogenannten digitalen Souveränität. Dieser Begriff bedeutet unterschiedliche Dinge, aber die For Futures Foundation hat da ganz ein exzellentes Papier dazu geschrieben, die das auch aufdröselt. Und ich tue das ich schreibe in meinem Buch auch darüber. Letzten Endes geht es darum zu sagen, wir müssen als Bevölkerung Kontrolle, also demokratische Kontrolle über diese digitalen Infrastrukturen haben, weil die eigentlich öffentliche Infrastrukturen sind.
Also gehört uns allen.
Das bedeutet, im moralischen Sinne gehört es uns allen, im rechtlichen Sinne ist es komplizierter. Meine Lösung dafür ist nicht, dass alles jetzt ins Staatseigentum übergeht. Ja, also das könnte man für bestimmte materielle Infrastrukturen schon ins Auge fassen. Die Analogie, die hier oft gezogen wird, ist die Eisenbahn. Die Eisenbahn hat ja auch begonnen als ein Konglomerat von privaten Unternehmen, die hier Gleise und Eisenbahnverbindungen gebaut haben. Dann war die Eisenbahn irgendwann für das wirtschaftliche und politische Leben so wichtig, dass man gesagt hat, okay, hier braucht die Gesellschaft, der Staat auch Kontrolle. Dann wurde es verstaatlicht und dann später wieder privatisiert. Mit, würde ich mal sagen, problematischen Folgen in vielen Ländern, die Privatisierung. Also bei manchen materiellen Infrastrukturen, wo man sagt, da braucht es großflächige Planung, da braucht es langfristige Investitionen, da kann das schon Sinn machen, dass manche Dinge im Staatseigentum stehen. Aber in der Regel muss es nicht Staatseigentum sein, es muss demokratische Kontrolle sein. Das heißt, es könnte Kontrollrechte geben, zum Beispiel über Algorithmen, in Analogie zu einem Rechnungshof. Das heißt, es wären Institutionen, die hier bestimmte Algorithmen und andere Dinge überprüfen können, aber auch der Verschwiegenheit in manchen Bereichen verpflichtet sind, sodass auch Betriebsgeheimnisse gewahrt werden können, aber dass trotzdem jemand reinschauen kann. Und hier ist auch Procurement, also die Beschaffung, ein wichtiger Punkt, die öffentliche Beschaffung und die öffentliche Förderung, weil man natürlich als EU oder auch als Österreich, als Nationalstaat selbstverständlich Bedingungen an öffentliche Förderungen für Unternehmen, die technologische Infrastrukturen bauen und betreiben, man könnte Bedingungen knüpfen. Man könnte bei, also auch hier spreche ich jetzt nicht von kleineren Unternehmen, sondern von, wirklich von großen Quasi-Monopolisten, wo man sagen könnte, entweder es gibt wirklich staatliches Miteigentum oder es gibt Kontrollrechte oder es gibt andere Rechte, die je nachdem, wovon wir jetzt sprechen, sprechen wir von Unterseekabeln oder sprechen wir von Serverfarmen oder sprechen wir von Datenzentren oder sprechen wir von digitalen Plattformen. Mhm. Je nachdem, was Sinn macht, könnte man hier andere Kontrollen mit und Mitentscheidungsrechte an öffentliche Förderung binden oder natürlich solche Kontrollrechte gesetzlich normieren. Also es gibt hier jede Menge an Möglichkeiten, demokratische Kontrolle zu erhöhen, ohne zu sagen, wir müssen alles verstaatlichen.
Jetzt zu dem Bereich, wo es vielleicht plötzlich ein bisschen persönlicher wird. Was macht denn Gesundheitsdaten anders als andere Daten? Warum sind die politisch so heikel?
Da muss ich jetzt mal die Prämisse kurz in Frage stellen. Mhm. Es gibt viele Forscherinnen und Forscher, die betonen, dass es heute kaum oder dass es heute nicht möglich ist, zwischen Gesundheitsdaten und anderen Daten kategorisch zu unterscheiden. Mhm. Nämlich, weil wir ja in einem Zeitalter leben, in dem Datensätze verknüpft werden können. Das heißt, ich kann auch, indem ich große Datensätze durchsuche, aus völlig gesundheitsfernen Daten gesundheitsrelevante Schlüsse ziehen. Ich gebe ein Beispiel, wenn man jetzt sieht, dass eine Gruppe von Menschen, die jeden Tag Orangensaft trinkt und tagsüber Fernsehserien streamt, dass die eher chronische Erkrankungen haben. Mhm. Das ist einfach eine Korrelation von... Ja. Ohne dass man jetzt weiß, was das genau verursacht. Aber das würde ja schon reichen, einer Versicherung zum Beispiel, wenn sie das dürfte, zu sagen, die Frau Schmidhofer streamt tagsüber und trinkt Orangensaft. Der geben wir diesen Vertrag lieber nicht. Mhm. Man weiß dann auch, dass das vielleicht nicht auf alle zutrifft. Aber wenn wir wissen, dass es auf 80% zutrifft, dann brauche ich die Verursachung nicht zu kennen, dann reicht mir das als Versicherung zum Beispiel. Mhm. Das heißt, in dem Fall ist das Netflix-Streaming oder welches Streaming-Service wir auch verwenden, das ist jetzt keine Gesundheitsinformation, aber man kann auch von solchen Dingen
ableiten.
Genau, und das Netflix-Streaming ist jetzt hier gar nicht so absurd als Beispiel, weil wir wissen, dass Leute, die tagsüber auch zu Hause sind, weil sie gesundheitliche Probleme sind, natürlich tagsüber häufiger streamen als jetzt wir beide im wirklichen Leben, die wir nicht tagsüber zu Hause sind. Also da muss ich gleich mal die Warnung aussprechen, dass wir nicht sagen können, das ist jetzt Gesundheitsinformation und das ist unproblematisch. Aber natürlich gibt es Daten, die jetzt unseren Körper betreffen oder unsere Krankheitsgeschichte, die ganz besonders sensibel sind. Also von diesen Daten wollen wir nicht, dass sie es geht gar nicht darum, dass sie automatisch gegen uns verwendet werden, sondern wir wollen vielleicht nicht, dass sie in andere Hände gelangen. Das ist sehr privat. Mhm. Und hier gibt es ja auch im europäischen Recht, im EU-Recht, Schutzmechanismen. In vielen anderen Staaten gibt es das auch, weil das als sensible Information, also es sind erstens persönliche Daten, wenn man diese Daten auf eine identifizierbare Person zurückführen kann. Und dann gilt es nicht nur als personenbezogene Information, sondern auch als sensible Information, die besonders geschützt ist. Das heißt, die darf nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt verarbeitet werden. Das Problem ist aber, dass auch europäische Daten sehr häufig nicht in Europa bleiben. Mhm. Nicht, weil die irgendjemand leakt oder weil die irgendjemand heimlich rüberschickt über den Atlantik oder sonst was, sondern einfach, weil wir gerade im Gesundheitsbereich auch Unternehmen haben, die in den USA oder in anderen Weltregionen arbeiten.
Die diese Daten nutzen und über die haben wir dann keine Handhabe quasi.
Genau, also sehr häufig können und wollen Unternehmen, die außerhalb der EU sind, diese Regeln gar nicht einhalten und tun das auch nicht, ohne dass das irgendjemandem auffällt, beziehungsweise ohne dass irgendjemand hier die Hand hebt und sagt, Achtung, Achtung. Also diesem Thema wird noch relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dass über die Unternehmen, die in die Gesundheitsdienstleistung involviert sind, viele Daten nicht in Europa bleiben.
Mhm. Und hätte es gesamtgesellschaftlich gesehen jetzt, außerhalb von Europa, nicht auch irgendwie einen Benefit, wenn die Daten weltweit kursieren, sodass wir zum Beispiel im Rückschluss diese Daten dann beispielsweise auch aus den USA bekommen. Also wenn diese Firmen diese Daten aus Europa nutzen, haben wir allalong nicht trotzdem etwas davon, weil die Erkenntnisse davon auch wieder zurück zu uns kommen? Oder müsste man das quasi das als verpflichtendes Hackerl noch dazu machen?
Naja, wenn jetzt diese Firmen Daten zur gesundheitsrelevanten Forschung und anderen Unternehmen oder Universitäten oder Forschungsinstituten zur Verfügung stellen würden und wenn die Daten qualitativ so gut wären, dass sie auch vergleichbar und analysierbar wären, dann wäre das tatsächlich positiv. Mhm. Ich würde aber sagen, dass doch mal in erster Linie es wichtig ist, dass die Daten europäischer Datensubjekte auch nach europäischen Standards und Regeln verarbeitet werden. Das ist einmal das Erste. Mhm. Und zweitens ist es ja sehr häufig so, dass die Unternehmen diese Daten dann entweder nicht oder nicht für die Gesundheitsforschung einsetzen, sondern eher am Backend, um irgendwelche Dinge zu verbessern, die ihre eigenen Profitmargen erhöhen. Mhm. Wenn Daten, und das passiert ja in der Forschung regelmäßig, wenn es Konsortien gibt, die Patienten und Patientinnen Daten aus aller Welt poolen, um auch im Bereich seltener Erkrankungen zum Beispiel einfach größere Datensätze zu haben, damit man besser forschen kann, das ist natürlich positiv für uns und das passiert ja tagtäglich.
Das sind es geht dann, um die Verwendung, wie und eben, nach der Kriterien.
Genau, das sind dann aber Forschungskonsortien, die unter strengsten ethischen und regulatorischen Bedingungen diese Daten teilen oder auch nur discoverable machen, dass möglichst wenige Daten fließen. Mhm. Da würde ich sogar sagen, dass es oft zu große Hürden gibt, dass Forschung manchmal nicht stattfinden kann, weil es einfach zu lange dauern würde, um überhaupt die Genehmigungen zu bekommen oder weil es zu schwierig ist, auch für kleinere Forschungsinstitute, die nicht so tiefe Taschen und so viel Zeit haben, das alles also alle regulatorischen Erfordernisse zu erfüllen und durch die Ethikkommissionen zu gehen. Also hier würde ich sagen, das ist ja das, was die Datensolidarität möchte. Bei Datenanwendungen, die klar großen gesellschaftlichen Nutzen erzeugen würden, gilt es manchmal auch, die Nutzung zu vereinfachen. Mhm. Auch über Grenzen hinweg. Ja.
Wir kommen schön langsam in Richtung Ende. Wer sollte denn in so einem System die Entscheidung treffen? Welche Stelle muss Nein sagen dürfen und wie unabhängig muss sie sein?
Also im Bereich der Gesundheitsdaten, um das jetzt greifbar zu machen, sonst müssten wir diese Frage in allen Bereichen durchdeklinieren. Für Finanzdaten gilt was anderes als für Gesundheitsdaten. Im Bereich der Gesundheitsdaten ist mein Ansatz so, dass ich sage, dort, wo es wirklich um Daten über meine persönliche Gesundheit geht, also identifizierbare Daten, die meinen Körper, meine Gesundheit betreffen, da muss das Individuum die erste Instanz sein, die zustimmt oder nicht zustimmt und die auf der Basis von Informationen zustimmt, die auch aussagekräftig sind. Also nicht das, was wir heute oft kriegen, online oder offline, das sind dann so irgendwelche 25 mal kopierten Seiten mit Rechtssprache, die wenig aussagekräftig sind oder 24 Seitengeschäftsbedingungen, wo alle draufklicken.
Das wollte ich schon mal nachfragen. Auch genau. AGBs, die sind schnell angeklickt. Ne?
Genau, also da glaube ich, gibt es wirklich, das wäre wirklich ein sehr zu begrüßender Rechtsakt, wenn hier die Geschäftsbedingungen einfach nutzerinnenfreundlicher sein müssten, zum Beispiel in der EU. Das ist das Erste. Also bei Gesundheitsdaten, die mich jetzt identifizieren können, muss ich die erste Instanz sein. Wenn jetzt aber diese Gesundheitsdaten nicht identifizierbar sind, das heißt, das wären jetzt Gesundheitsdaten von mir, die nicht mehr auf mich zurückgeführt werden können, da gibt es heute relativ wenig Kontrolle der Menschen über diese Daten, weil sie eben nicht mehr identifizierbar sind. Das heißt, die liegen dann auch nicht in der Regel im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Und hier setzt die Datensolidarität ein, weil wir sagen, auch hier sollte es ein kollektives Mitbestimmungsrecht geben. Also zum Beispiel, um bei meinem Beispiel des Krankenhauses zu bleiben, einen Patientenrat, der hier mitentscheidet, auch wenn es nicht um identifizierbare Daten geht, der mitentscheidet, was wäre eine Datennutzung, die gut ist und was wollen wir als Krankenhaus zurückhaben dafür. Mhm. Das könnte man auch auf der Ebene der, also auf der nationalen Ebene oder auf der Ebene der Sozialversicherungen könnte man das ebenso machen. Also dass es eine Mitentscheidung durch die Betroffenen gibt, die wissen, was mit den Daten passiert und mitentscheiden, welche Formen des Benefit-Sharing, also des Teilens von Nutzen, angemessen wäre. Mhm. In Fällen, wo der öffentliche Wert der Datennutzung nicht ohnehin schon so hoch ist, dass man sagt, das ist schon Nutzen genug, sondern wir sprechen von den Fällen, wo der öffentliche Nutzen jetzt vielleicht nicht so hoch ist, wo Unternehmen große Profite machen und wir sagen, gut, dass es euch gibt, Unternehmen, aber ihr müsst schon einen Teil wieder zurückgeben.
Ich verstehe. Ich würde gerne über noch so viel mehr mit Ihnen sprechen. Ich möchte trotz alledem noch einmal einen kleinen Ausreißer in Richtung künstliche Intelligenz machen. Warum sind da mehr Daten oft nicht die Lösung, sondern bessere Daten und bessere Ziele?
Das ist nicht nur in der künstlichen Intelligenz so, sondern
generell ist
klar. Genau, generell.
Aber gerade da, auf dem Gebiet.
Weil die künstliche Intelligenz, also kann man auch nicht unter einer Kategorie diskutieren, aber jetzt mal ganz generell gesprochen, wenn wir KI-basierte Systeme haben, die mit Daten trainiert wurden, dann bedeutet das, dass die systemischen Verzerrungen oder die Fehler, die in Daten sind, sich ganz schnell hoch eskalieren. Also die Verzerrungen und die Fehler, die es in diesen Datensätzen gibt, die pflanzen sich fort. Mhm. Nicht nur sehr schnell, sondern auch mit großen Auswirkungen. Und aus diesem Grund muss man bei KI-basierten Systemen, die mit Daten trainiert werden, ganz besonders genau hinschauen. Es gibt ja diesen Grundsatz der Fairness through Awareness. Das bedeutet, ich muss mir einfach mal anschauen, also wer ist in meinen Daten zum Beispiel nicht repräsentiert? Welche Verzerrungen gibt es? Sind diese Verzerrungen positiv oder negativ? Mhm. Also damit meine ich, man kann ja auch eine Verzerrung haben, dass jetzt mehr Personen von einer Gruppe drinnen sind, weil ich das aus irgendeinem Grund will, weil es eine unterprivilegierte Gruppe ist. Mhm. Ja? Oder also nicht jede systematische Verzerrung ist jetzt unerwünscht, aber ich muss mir zumindest anschauen, worum geht es da und wie könnte ich den Datensatz besser machen, wie könnte ich das Lernen in diesem KI-System besser machen. Diese Überlegungen sollte es, wie man so schön sagt, upstream geben, also von vornherein, von der Entwicklung der KI bis hin zur Evaluierung, wenn es die mal gibt. Da gibt es auch lange Traditionen dazu, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ja schon seit vielen Jahrzehnten diese Disziplin der Participatory Technology Development, also der partizipativen Technologieentwicklung, die viele, viele positive Beispiele vorzuweisen hat, wie man das machen kann. Oder auch Initiativen wie die von Bayal Aurora in den Niederlanden, Inclusive AI, also die inklusive KI-Entwicklung. Hier gibt es schon sehr, sehr viele Initiativen, die das auch versuchen zu tun.
Ich habe es schon gesagt, ich würde so gerne noch viel länger mit Ihnen reden. Ich danke Ihnen für Ihre tollen Einblicke und Ihre Zeit. Und vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke vielmals.
Wenn das Thema Ihr Interesse geweckt hat, dann darf ich Ihnen sagen, Sie dürfen sich freuen. Da kommt auch noch mehr. Zum einen natürlich Ihr Buch Datenschlussverkauf, das jetzt im März erscheint. Zum anderen gibt es schon einen Artikel auf materia.at, Datensolidarität, warum wir einen neuen Gesellschaftsvertrag für Daten brauchen. Und bald erscheint auch eine Doku, die wir gemeinsam machen. Folgen Sie uns dafür einfach auf unseren Kanälen. Danke fürs Zuhören.